Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Die deutsche Israel-Politik ist eine der schwierigen Fragen unserer Zeit. Der iranische Angriff auf das Land hat das einmal mehr deutlich gemacht. Der Politikwissenschaftler und Historiker Daniel Marwetzki hat über das deutsch-israelische Verhältnis geschrieben, über die Frage der Staatsräson und die der Absolution nach dem Holocaust. Sein Buch besprechen wir als erstes. Der Autor Jürgen Serke ist gestorben. Die Neuausgabe seines Werks »Die verbrannten Dichter« haben wir Ihnen vor einiger Zeit vorgestellt. Serke hat Leben und Wirken von Schriftstellerinnen und Schriftstellern wieder in Erinnerung gerufen, die die Nazis aus dem öffentlichen Gedächtnis tilgen wollten. Wir wiederholen einen Beitrag von Jürgen Serke über den »Brief an Hitler« von Armin T. Wegner. Außerdem heute bei Andruck: das aktuelle Buch von Robert Menasse über das Projekt Europa, eine Studie über Frauen, die in den 60er und 80er Jahren nach Deutschland eingewandert sind, und ein Buch über die Meuterei auf der Bounty im wirtschaftshistorischen Kontext. Die deutsche Politik gerät angesichts des Krieges im Nahen Osten zunehmend in ein Dilemma. Seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem massiven Einmarsch israelischer Truppen in den Gazastreifen stellt sich die Frage, wie die Bundesregierung die historische Verantwortung und Solidarität in Bezug auf Israel vereinbaren kann mit dem Bestreben, sich für die palästinensischen Zivilopfer einzusetzen. Und der iranische Angriff auf Israel macht klar, dass auf Waffenlieferungen nicht verzichtet werden kann. Die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson. Was genau das heißt, greift das Buch des Historikers Daniel Marwetzki auf. Es heißt »Absolution, Israel und die deutsche Staatsräson« und beleuchtet die deutsch-israelische Zusammenarbeit seit den 1950er Jahren. Jens Rosbach berichtet über ein Buch zur richtigen Zeit.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
Angela Merkel 2008 in der Knesset, dem israelischen Parlament. Was die damalige Bundeskanzlerin mit Blick auf die Shoah formulierte, war für ihre Vorgänger keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Erst recht nicht in der frisch gegründeten Bundesrepublik. Als Kanzler Konrad Adenauer 1952 den ersten Entschädigungsvertrag mit dem jüdischen Staat unterzeichnete, das Luxemburger Abkommen, ging es noch um eine rein pragmatische Politik, genauer um Deutschlands Reputation.
Wir hatten den Juden so viel Unrecht getan, wir hatten solche Verbrechen an ihnen begangen, dass sie irgendwie gesühnt werden mussten oder wiedergutgemacht werden mussten, wenn wir überhaupt wieder Ansehen unter den Völkern der Erde gewinnen wollten.
Erinnert sich Adenauer später als Ex-Kanzler an die Anfänge der deutsch-israelischen Zusammenarbeit. Wobei der CDU-Chef gleich noch einen Satz hinterher schob, der heute wohl als antisemitische Verschwörungstheorie gelten würde.
Die Macht der Juden, auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen.
Im Luxemburger Abkommen verpflichtete sich die Bundesrepublik, rund 3 Milliarden D-Mark an Israel zu zahlen, größtenteils in Form von Waren. In den ersten beiden Jahren des Abkommens habe der Wert der Lieferungen nicht mehr als 0,2% des deutschen Bruttoinlandsproduktes betragen, dokumentiert Daniel Marwetzki in seinem Buch »Absolution, Israel und die deutsche Staatsräson«. Der Historiker führt aus:
Die frühe deutsche Israel-Politik war Entlastungspolitik ohne Aufarbeitung. Aber sie bändigte auch den deutschen Antisemitismus, zwang, den Blick auf den jüdischen Staat zu lenken, zwang, den Blick auf das Zentrum des deutschen Vernichtungswerks zu richten, den Holocaust.
Machwetzki, der in Hongkong internationale Beziehungen lehrt, hat sein Buch zuerst auf Englisch veröffentlicht unter dem Titel Germany and Israel, Whitewashing and State Building. Seine Bilanz:
Für Deutschland ging es um kostengünstige politische Rehabilitation. Für Israel ging es um den Aufbau und die Verteidigungsfähigkeit des Staates.
In Israel gab es starken Protest gegen jegliche Zusammenarbeit und gegen einen Persilschein für das ehemalige Nazi-Deutschland. Denn bei den Holocaust-Überlebenden und Vertriebenen waren die Wunden noch frisch. Doch der junge jüdische Staat, ständig bedroht von seinen arabischen Nachbarn, war auf deutsche Wirtschafts- und auch Waffenlieferungen angewiesen.
Und dementsprechend brachten die Befürworter des Abkommens vor allem ein Argument ins Spiel: Wäre nicht ein starker und autonomer jüdischer Staat der größte Sieg über den Nationalsozialismus und den Antisemitismus? Ironie der Geschichte, dass es dazu Aufbauhilfe aus Deutschland brauchte.
Nach Mawetzkis Recherchen war Deutschland bis zum Sechstagekrieg 1967 erste Schutzmacht des jüdischen Staates. Erst danach übernahmen die USA diese Rolle. Die Bundesrepublik lieferte und liefert vor allem existenzielle Militärgüter nach Israel bis hin zu hochmodernen U-Booten der Dolphin-Klasse.
Die speziell nach israelischen Bedürfnissen angefertigten Dolphins sind das Rückgrat der israelischen Marine. Weil sie atomar bestückt werden können, sind sie ein essentielles Abschreckungsmittel gegenüber einem iranischen Regime, das nach der Atomwaffe strebt.
Das Buch zeigt allerdings auch, dass die Bundesrepublik ihre Israel-Unterstützung gern geheim hielt, um ihren Zugang zu den arabischen Staaten und zu deren Öl nicht zu verlieren. Ein weiterer Politspagat: Während die deutsche Regierung auf ritualisierte und formelhafte Weise über Israel spreche, so der Autor, teile die Mehrheit der Gesellschaft diese Regierungslinie nicht. Studien belegten, die deutsche Staatsräson sei im Volk kaum verankert.
Eine ähnliche Kluft zwischen Regierungshandeln und gesellschaftlichen Einstellungen ist jedoch auch in Großbritannien oder den USA zu beobachten.
Daniel Mawetzki analysiert auch die antisemitischen Untertöne in der deutschen Politik, ob bei den Parteien der politischen Mitte, bei der rechten AfD oder in der linken Israel-Boykott-Bewegung BDS. Sein Buch, das vor dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel geschrieben wurde, hebt zwar die Bedeutung der jahrzehntelangen deutsch-israelischen Militärkooperation hervor, gibt aber leider keinen Überblick über die geheimdienstliche Zusammenarbeit beider Länder, die einen ähnlichen Stellenwert haben dürfte. Der renommierte US-Historiker Jeffrey Herf kritisiert zudem in einem Fachbeitrag, Mawetzki habe zwar im Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin geforscht, aber nicht genug französische oder englischsprachige Akten und Aufsätze einbezogen. So werde etwa die historische Rolle Frankreichs für den Aufbau Israels nicht ausreichend gewürdigt. Dennoch: Mawetzkis zentraler Beweisführung für eine Absolution, die das Nachkriegsdeutschland vom jüdischen Staat erkaufte, tut dies keinen Abbruch. Sein Buch bietet eine differenzierte und flüssig geschriebene Orientierung, um das bis heute komplexe deutsch-israelische Verhältnis zu verstehen.
Jens Rosbach besprach Daniel Mawetzki, Absolution, Israel und die deutsche Staatsräson. Die 212 Seiten sind im Wallstein Verlag erschienen und kosten 22 Euro. Zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung erschien im vergangenen Jahr die erweiterte Neuausgabe des Werks »Die verbrannten Dichter« von Jürgen Serke. Es enthält die Lebensgeschichten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern im Exil, deren Werke von den Nationalsozialisten verbrannt wurden. Dieses Buch brachte nicht nur Menschen und Literatur wieder ins öffentliche Gedächtnis, es ist auch ein Zeugnis des Widerstands, der Zivilcourage und des hohen Preises, die beides kosten kann. Nun ist Jürgen Serke im Alter von 85 Jahren gestorben. Und wir wiederholen aus diesem Anlass eine Besprechung, die der Autor im Jahr 2008 für Andruck verfasst hat. Und zwar zu einem Klassiker der politischen Literatur, zum Brief an Hitler von Armin T. Wegner. Wegner war Dichter, Reiseschriftsteller und Chronist, hatte unter anderem über die türkischen Massaker an den Armeniern geschrieben. Im April 1933 richtete er einen offenen Brief an Reichskanzler Adolf Hitler, den zu dieser Zeit keine Zeitung mehr drucken wollte. 14 Monate lang musste Wegner daraufhin ins KZ. Nach seiner Entlassung emigrierte er. Jürgen Serke bedauerte in seinem Beitrag über Wegner im Jahr 2008, dass dieser trotz seines couragierten Widerstands in Vergessenheit geraten sei.
Auf der zentralen Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung in der Berliner Akademie der Künste fiel sein Name wieder einmal nicht. Obwohl von ihm eines der bedeutendsten Dokumente des Mutes gegenüber dem nationalsozialistischen Regime stammt. Am 11. April 1933 schickte der Schriftsteller Armin T. Wegner ein Protestschreiben gegen die einsetzende Judenverfolgung in Deutschland an Adolf Hitler in dessen Münchner Parteikanzlei. Der Titel: Für Deutschland. Wegner, 1886 in Wuppertal-Elberfeld geboren und 1978 in Rom gestorben, saß mitten in Deutschland, als er Hitler in seinem offenen Brief aufforderte:
Schützen Sie Deutschland, indem Sie die Juden schützen. Wahren Sie die Würde des deutschen Volkes.
Was Wegner da tat, war der helle Wahnsinn. Und doch war dieses Schreiben an Hitler wohl kalkuliert. Er versuchte, mit seiner Argumentation die Adolf Hitlers zu unterlaufen. Wegner geht von einem Deutschland aus, das ewig gegen seine Zerstückelung zu kämpfen habe und verleumdet worden sei. Wie die Juden seien die Deutschen durch die Jahrhunderte ewige Wanderer auf der Erde gewesen, hätten als Brückenbauer, Kaufleute, Siedler den Reichtum und Ruf aller Völker vermehrt. Wegner verweist darauf, dass die Juden in Deutschland für dieses Land alles getan hätten und Teil der deutschen Kultur geworden seien. Er zählt sie auf, die Nobelpreisträger Albert Einstein und Paul Ehrlich, den Reeder Albert Ballin und Emil Rathenau, den Gründer der AEG. Er erinnert an die 12.000 jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für Deutschland gestorben sind. Wegner blickt in seinem Brief auf die gesamte Geschichte von Juden und Deutschen, nimmt das Jiddische als Beleg dafür, wie stark das deutsche Element in dieser Sprache die Juden an die Deutschen bindet. Er sieht in den Juden Verwandte deutscher Innerlichkeit und Grübelei und bestreitet, wie er sagt, diesen törichten Glauben, dass alles Unglück auf der Welt von den Juden herrühre. Wegner sieht in dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933, in der Vertreibung jüdischer Richter, Staatsanwälte, Ärzte und Schriftsteller einen Anschlag auf das deutsche Volk. Er will nicht glauben, dass Hitler Raub und Plünderung zulässt, wie sie längst stattfinden. Als Spross einer preußischen Familie ruft Wegner Hitler zu:
Wenn alle in diesen Tagen stumm bleiben, will doch ich nicht länger schweigen. Denn wen muss einmal der Schlag treffen, den man jetzt gegen die Juden führt? Wen anders als uns selbst?
Ein Einzelner spricht hier für das deutsche Volk, das sich längst abgewandt hatte. Wegner durchlitt Verhaftung, Folter und KZ, ehe er wie durch ein Wunder freikam und in Italien überlebte. In der Demütigung jener Monate bis Ende 1933 hielt der Pazifist sogar gegenüber seinen Folterern an der Ansicht fest, dass auch der Böse zu Gutem fähig ist. So ist auch der Brief an Hitler ein Akt großer Naivität gewesen, einer Naivität, der Rettung innewohnte. Wer nicht an das Wunder der Naivität glaubt, ist kein Realist. Wegner war einer, mit einer unerbittlichen Lektion über das Thema Literatur und Moral.
Jürgen Serkes Beitrag über den Text von Armin T. Wegner. Für Deutschland. Offener Brief an die Führer der erwachten Nation zu Händen des Herrn Reichskanzlers Adolf Hitler. Abgedruckt zum Beispiel im Band Rufe in die Welt, Manifeste und offene Briefe, herausgegeben von Miriam Esau und Michael Hofmann. Im Wallstein Verlag erschienen, 248 Seiten, 24,90 Euro. Die Besprechung des Buchs »Die verbrannten Dichter« von Jürgen Serke finden Sie noch in unserer DLF-Audiothek-App und auf unserer Internetseite.
Wer heute verspricht, die großen Probleme, die großen Krisen, die großen Fragestellungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, national zu lösen, der ist entweder wirklich saudumm oder ein Zyniker, der lügt. Keine Nation kann eines der großen Probleme oder die Krisen, die wir gegenwärtig haben, alleine lösen.
Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse plädiert seit vielen Jahren für den Ausbau der Europäischen Union zu einem wahrhaft geeinten Europa. Sowohl in Romanen als auch in Interviews, Essays und politischen Schriften. Pünktlich vor der Europawahl hat Menasse nun eine neue Streitschrift vorgelegt. Die Welt von morgen. Ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde, heißt das Werk. Martin Hubert stellt es vor.
In diesem Buch spricht ein Niemand über ein Niemandsland, über einen wirklich supranationalen Staat Europa. Robert Menasse bezieht sich auf eine Flugschrift aus dem 18. Jahrhundert, die schon damals unter dem Titel »Der europäische Niemand« für ein friedliches und soziales Europa kämpfte. Für die Gegenwart versucht der österreichische Literat und Publizist in die Rolle dieses Niemand zu schlüpfen. Sein Buch ist der hochambitionierte Versuch, die Idee europäischer Einheit vor dem Vergessen zu bewahren. Sie könnte mehr sein, schreibt er, als nur ein idealistisches Nirgendwo.
Dass supranationale Staatlichkeit funktionieren kann, bewies ja der kulturelle und geistige Reichtum, den das historische Mitteleuropa hervorgebracht hatte, und das beweist heute in Ansätzen wieder die Europäische Union. Supranationale oder nachnationale Staatlichkeit scheitert nur an einem Problem, an den Nationalisten.
Menasse hat keinen durchlaufenden Text geschrieben, sondern offeriert 38 sehr kurze bis längere Einzelkapitel. Sie enthalten in Ich-Form eine Art Dialog des Autors mit sich selbst und dem Leser. Durchaus gründlich umkreist Menasse dabei Entwicklungslinien und Chancen des europäischen Projekts und argumentiert gegen Zweifler und Gegner. Gleichzeitig reflektiert er die kritische Situation Europas und, damit verbunden, seine ganz persönliche Befindlichkeit. Pointiert und emotional benennt er seine Motive, aber auch Selbstzweifel. Und so stößt man in diesem fulminanten Erzählstrom bisweilen auf Wutausbrüche, Stoßseufzer oder verzweifelt anmutende Beschwörungen.
Ist das Glas halb voll oder halb leer? Was mich diese Phrase nervt. Es geht doch darum, ob wir die Möglichkeit haben, nachzuschenken.
Halb erledigt ist das Europaprojekt für den Autor zunächst wegen seiner bekannten strukturellen Mängel. Nicht die gesamteuropäisch ausgerichteten Institutionen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments dominierten die Politik. Entscheidend sei der Europäische Rat, in dem die nationalen Staats- und Regierungschefs das Sagen haben. Der aktuell in Europa grassierende Nationalismus, so Menasses starke These, komme daher ursprünglich gar nicht von rechts. Er habe seine Quelle in einem aus der Mitte stammenden nationalstaatlichen Denken, das europäische Gemeinsamkeit seit Jahrzehnten unterlaufe. Daher verfüge die EU zwar über eine Währungsunion, aber nicht über eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Es gäbe Freizügigkeit, aber keine europäischen Tarifverträge, kein europäisches Steuerrecht und keine gemeinsame Sozialpolitik. Und nicht nur das.
Ein Friedensprojekt, wie die EU sich nennt, muss Frieden auf europäischem Boden verteidigen können. Und ich meine damit nicht, dass die NATO-Mitglieder der europäischen Mitgliedstaaten in den Krieg gegen Russland eintreten sollen. Ich meine damit, dass es erbärmlich und ja, furchterregend ist, dass die EU keine Mittel und Möglichkeiten entwickelt und zur Verfügung hat, die man als wehrhafte Friedenspolitik bezeichnen könnte, wozu vielleicht auch wirksame Abschreckung gehört, statt ängstlich erpressbar zu sein.
Doch wie will Menasse nachschenken ins halbleere Glas? Woher soll das Band kommen, das die Bürger zu einem neuen europäischen Kollektivsubjekt zusammenschweißt? Menasse verweist darauf, dass Nationen historisch erst durch Annexion aus verschiedenen Regionen entstanden sind. Heimatgefühle seien also primär an die Region gebunden, in der man aufgewachsen ist und sozialisiert wurde, nicht an die Nation. Es ginge daher um eine neue Identität, die europäisches Bewusstsein und regionale Bindung zusammenführt. Einen Weg dahin sieht Menasse in der Personalautonomie, die im Habsburger Reich praktiziert wurde.
Das bedeutete, dass man als Individuum Staatsbürger und dabei Teil einer wie auch immer definierten Gruppe war, ohne dass die jeweilige Gruppe Anspruch auf ein bestimmtes Territorium hatte. Das bedient das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und sichert auch die politische Gleichberechtigung mit den Angehörigen anderer Gruppen, anderer sogenannter Nationen, was eine unkomplizierte, gangbare politische Lösung, vor allem auch in ethnisch durchmischten Gegenden ist.
Menasse listet auch einige realpolitische Vorschläge auf, wie das Projekt des geeinten Europas voranzubringen wäre. Einen Primat der Kommission über den Europäischen Rat herstellen, das Initiativrecht des Parlaments für Gesetze ausweiten, ein einheitliches europäisches Wahlverfahren voranbringen und Ähnliches. Sein Text changiert zwischen großen Ideen und pragmatischen Gedanken, ohne ein Modell des vereinten Europas konkret zu fassen. Zum Teil finden sich im Text, wie Menasse selbst zugibt, Widersprüche oder Relativierungen. Etwa, wenn man liest:
Zunächst geht es gar nicht darum, Nationen abzuschaffen oder um die Frage, ob das möglich wäre. Es geht zunächst nur um die Einsicht, dass sie in einer globalisierten Welt und in einer sich entwickelnden Europäischen Union an Bedeutung verlieren.
Die Größen- und Bürokratieprobleme der EU benennt Menasse nur, ohne ihre Brisanz hervorzuheben, ähnlich bei der Migrationspolitik. Aber das schadet kaum, denn das Buch ist ein Denkangebot, ein mit Herzblut geschriebenes Ideenlabor, das den Lesenden nicht kalt lässt. Es kann heutige niemanden, die das europäische Projekt irgendwie nicht ablehnen, sich aber auch nicht wirklich damit auseinandersetzen, inspirieren.
Martin Hubert war das über Robert Menasse, Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Im Surkamp Verlag erschienen, 192 Seiten, 23 Euro. Frauen, die nach Deutschland eingewandert sind, wurden in der Forschung häufig als Anhängsel der männlichen Migration betrachtet. Das ändert sich seit einiger Zeit und einen Beitrag dazu leistet das Buch von Thaisa Cäsar. Die Historikerin beschreibt darin die Migration von Frauen nach Wolfsburg und zwar in zwei Phasen, einmal in den frühen 60er Jahren und dann in den späten 80er Jahren. Sie unterscheidet in ihrer Untersuchung auch zwischen verschiedenen Gruppen von Frauen, denen, die über Anwerbeabkommen nach Deutschland kamen, denen, die mit Partnern oder Angehörigen eingewandert sind und denen, die sich eigenständig auf den Weg machten. Ihre Arbeit zeichnet ein erwartungsgemäß vielfältiges Bild dieser Frauen mit der Gemeinsamkeit, dass sie Selbstständigkeit anstrebten und ihren Platz in der neuen oder vorübergehenden Heimat suchten. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin gesprochen. Frau Cäsar, Sie heben selbst hervor, dass Wolfsburg eine Männerstadt war in Ihrem Untersuchungszeitraum. Die ansässige Autoindustrie stellte kaum ausländische Frauen ein. Warum haben Sie diesen Ort für Ihre Studie über Frauen gewählt?
Ja, zunächst ergibt sich für mich dadurch eigentlich ein sehr spannender Untersuchungsrahmen, um zu schauen, warum und wie die Frauen überhaupt in diese Stadt gekommen sind, welche besonderen Herausforderungen sie sich hier gegenüber sahen, aber auch wo sich vielleicht Handlungsspielräume für sie eröffneten, die man vielleicht vorher gar nicht so erwartet hatte. Das ist der eine Grund und der andere Grund ist ein eher praktischer, weil ich hier eine sehr schöne Quellenbasis vorgefunden habe, nämlich mit den Interviews, mit denen ich arbeite. Die wurden vom Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation in Wolfsburg geführt im Rahmen eines Projekts zur Migrationsgeschichte der Stadt und die Arbeit ist auch mit großer Unterstützung des IZS ja geschrieben worden. Und die Tatsache, dass es eben diese Interviews gibt und dass die Frauen so mutig waren, ihre Geschichte so offen zu erzählen und für die Forschung auch zur Verfügung zu stellen, hat mir hier natürlich ja einen ganz tollen Ausgangspunkt gegeben, um diese Geschichte zu schreiben.
Sie unterscheiden ja zwischen drei Gruppen der Frauen beziehungsweise auch nach verschiedenen Motivationen der Einwanderung. Wie war denn da statistisch die Aufteilung? Also wie hoch war zum Beispiel der Anteil der in den 60er Jahren Eingewanderten, die durch Anwerbeverträge kamen?
Ich unterscheide im Prinzip zwischen klassischen Gastarbeiterinnen, die mit einem Arbeitsvertrag einreisten, denen, die als Familien- oder als Heiratsmigrantinnen nachreisten sozusagen, und denen, die eigenständig oder alleine emigrierten. Wenn man sich die Zahlen für Deutschland anschaut, dann lässt sich erkennen, dass die große Mehrheit zu den letzten zwei Gruppen gehört. Ja, also dass 1960 fast 90% der Frauen ohne Arbeitsvertrag kamen, mit steigender Tendenz, oder eben im Umkehrschluss, dass nur knapp über 10% der Frauen als Gastarbeiterinnen kamen. Das zeigt sich auch in meinem Interview-Sample ganz gut, weil von den 9 Frauen eigentlich nur 2 als Gastarbeiterinnen kamen. Damit soll aber nicht darüber hinweggetäuscht werden, dass Frauen einen ganz großen Teil der angeworbenen Arbeitskräfte in der Bundesrepublik ausmachten. Ja, wenn man sich Monika Mattis anschaut, die bisher die einzige und ja auch sehr ausführliche Studie zu Gastarbeiterinnen verfasst hat, dann kam 1960 schon über 15% und 1973 sogar über 30% der Gastarbeiterinnen, die kamen, waren Frauen. Also fast ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte waren weiblich. Und ich finde es umso erstaunlicher eigentlich, dass die bisher in der Forschung noch nicht auftauchen.
Und wenn ich das richtig verstehe, machten sich dann 90% auf, ohne konkrete Aussicht auf Arbeit. Das heißt, die hohe Nachfrage war bekannt?
Genau. Also viele von denen kamen natürlich über ihre Ehemänner. Entweder weil die schon wussten, dass es hier Arbeit gibt, oder weil noch gar nicht klar stand, dass sie auch arbeiten würden. Aber viele der Frauen erzählen natürlich schon auch, dass es in der Heimat einfach das Gespräch in der Stadt war, dass es in Deutschland Arbeitskräfte gesucht wurden, ja.
Der Hauptanteil der Migrantinnen und Migranten in Wolfsburg der 60er Jahre kam aus Italien. Sie haben in Ihrer Befragung einen Querschnitt der Nationalitäten abgebildet. Warum?
Italiener machten den Großteil der ausländischen Bevölkerung aus, weil eben zunächst auch nur Italiener angeworben wurden. Was daraus resultiert, ist natürlich auch ein klarer Fokus in der historischen Forschung zur Migrationsgeschichte der Stadt auf die italienische Community und ihre Geschichte. Damit werden aber natürlich im Umkehrschluss andere Perspektiven eher vernachlässigt bisher. Das ist auch ganz spannend, dass sich damit so ein bisschen fortschreibt, was auch schon in den 70er Jahren die Migranten selber erlebt haben. Ja, also wenn sich zum Beispiel tunesische Migranten beschweren, dass die Stadt und ihre Integrationsbemühungen eigentlich sich nur auf Italiener richten und sie selber da ein bisschen vernachlässigt werden, dann ist das die gleiche Argumentation, die wir heute immer noch haben in der Forschung. Und deswegen habe ich mich entschieden, eine breitere Perspektive einzunehmen. Zum einen, um eben zu zeigen, dass Migration in dieser Zeit vielfältiger war als oft angenommen. Ja, also einige der Frauen kommen aus typischen Anwerbeländern wie Griechenland oder Spanien oder Italien. Aber einige kommen auch aus Lateinamerika zum Beispiel, wo in den 70er und 80er Jahren einige vor den Militärdiktaturen flohen, oder dann gegen Ende der 80er aus Staaten des Ostblocks. Also Migration, die bisher in dem klassischen Gastarbeiterbild über Migration in dieser Zeit noch nicht auftauchen. Und zum anderen wollte ich eben schauen, wo unterscheiden sich Frauen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, in ihrer Erfahrung, und wo sind eben auch gemeinsame Erfahrungen weiblicher Migration, unabhängig vom jeweiligen Herkunftsland zu finden.
Ja, und bei den Gemeinsamkeiten, Ihr Ansatz ist ja auch, diese Migrantinnen aus dem Vorurteil der Passivität zu lösen. Und tatsächlich ist ein gemeinsamer Aspekt, den Sie herausarbeiten, dass die meisten dieser befragten Frauen einen Großteil ihres Lebens gearbeitet haben, trotz aller Schwierigkeiten. Die waren flexibel, die haben auch die Branchen gewechselt. Was kennzeichnet diese Frauen noch?
Die Teilnahme am Arbeitsmarkt ist ein großer Punkt. Manche haben sich sogar auch selbstständig gemacht. Darüber hinaus haben sich viele der Frauen ehrenamtlich engagiert, ja, entweder im sozialen Bereich, in Frauengruppen oder auch in Kulturvereinen. Und gerade hier in Letzterem spielten sie also auch eine erhebliche Rolle im Aufbau der migrantischen Communities und im kulturellen Austausch, oft auch in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg selbst. Und allein schon durch die Auseinandersetzung mit Vereinsstrukturen oder mit kommunalen Institutionen konnten sie sich halt hier nicht nur integrieren, sondern auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und eine Anerkennung erlangen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist tatsächlich im privaten Bereich. Ja, also die Frauen waren es, die hier Maßgebliches geleistet haben und neben dem Berufsalltag eben auch noch das Familienleben am Laufen hielten, die Kinderbetreuung übernahmen und hier mit Schulen und Kindergärten interagieren mussten. Und dass sie das alles geleistet haben in einem fremden Land und auf einer fremden Sprache, das erfüllt auch viele der Frauen mit Stolz und gibt ihnen hier ein neues Selbstbewusstsein.
Ja, Sie betonen ja auch die Bedeutung von sozialen Netzwerken für das Ankommen dieser Frauen, eben bei sozialem Engagement, bei Vereinen und eben in Gemeinschaften, die nicht die der gleichen Herkunft waren. Hat Sie das überrascht oder hatten Sie das erwartet?
Also tatsächlich hat mich das schon überrascht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer sehr intensiv geführten geschichtswissenschaftlichen Debatte in Wolfsburg, wo behauptet wurde, dass italienische Migranten in der Stadt sich eher, ja, seien eher unter sich geblieben und hätten eher wenig Integrationsbereitschaft gezeigt. Und natürlich, das zeige ich ja auch, spielen Kulturvereine und der Austausch mit Migranten und Migrantinnen aus dem eigenen Herkunftsland schon eine wichtige Rolle. Aber, und gerade für Frauen, waren es eben oft die Begegnungen, zum Beispiel mit deutschen Kollegen oder Vorgesetzten oder Lehrerinnen, die beim Berufseinstieg halfen oder hier neue Perspektiven eröffneten. Oder es war eben der Austausch mit Migranten aus anderen Herkunftsländern, die hier das Einleben in Deutschland erleichterten. Das heißt, dieser Schritt raus aus der eigenen Community war durchaus häufiger und auch folgenreicher, wenn man sich die Lebenswege der Frauen anschaut, als ich das am Anfang erwartet hätte.
Sie schreiben unter anderem von flexiblen Identitäten, die diese Frauen ausgebildet hätten. Was meint das genau?
Ja, damit beschreibe ich im Prinzip, dass die Frauen zwischen den Welten gelebt haben ein Stück weit. Ja, dass sie nach wie vor natürlich Kontakt gehalten haben zu ihrer Heimat, dass sie zeitgleich aber entschieden haben, dauerhaft in Deutschland zu bleiben und sich hier auch mittlerweile heimisch fühlen. Und dabei geht es natürlich auch um die dadurch ausgelösten Transferprozesse, ja, von Wissen, von Geld, das vielleicht nach Hause geschickt wird oder von Menschen. Also wenn zum Beispiel Kinder für eine Zeit lang ins Heimatland der Mutter geschickt wurden, um zum Beispiel die Sprache zu lernen. Aber es geht auch um den Austausch von kulturellen Gewohnheiten, ja, die natürlich auch Deutschland als Migrationsgesellschaft damit geprägt haben. Also einige der Frauen erzählen ganz anschaulich, wie sich Wolfsburg verändert hat, wie zum Beispiel die Konsummöglichkeiten sich ausdifferenziert haben, auf einmal Produkte verfügbar waren, die es vorher gar nicht gab. Und dass also dieser Austausch sowohl die Identität der Migranten als auch der Aufnahmegesellschaft mitgeprägt haben.
Sie lassen diese Frauen ja ihre Migrationserfahrung aus der Gegenwart schildern und thematisieren auch, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. Erinnerung verändert sich ja. Warum haben Sie trotzdem auf diese Oral History gesetzt?
Ja, ganz richtig. Oral History, also die Analyse von lebensgeschichtlichen Interviews, wird oft kritisiert, weil sie also sehr subjektiv sei. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, zum einen ein bisschen aus der Not heraus, weil es einfach kaum schriftliche Quellen zur Migration und vor allem zu weiblicher Migration gibt. Ja, beides ist nicht unbedingt systematisch aufgezeichnet und archiviert worden. Das heißt, es mangelt heute einfach an archivalischem Schriftgut, das Migration abbildet und das für historische Forschung verwendet werden kann. Aber zweitens interessiert mich gerade dieser subjektive Blick, ja, also die Bewertung des eigenen Migrationsprozesses aus der heutigen Perspektive. Also was die Frauen erzählen, wie sie es framen oder vielleicht auch, was sie nicht erzählen oder auslassen, kann selber wieder spannende Fragen aufwerfen, zum Beispiel mit Blick auf rassistische Erfahrungen, die sie vielleicht gemacht haben und die oft eben nicht erzählt werden oder erst auf Nachfrage erzählt werden. Also da bieten Interviews viele Analysemöglichkeiten, die man sonst so nicht hat.
Sie sprechen von Integration durch historische Anerkennung. Was meint das genau und welche Rolle spielt das für Ihre Interviewpartnerinnen?
Ja, also der Begriff stammt eigentlich von den Historikern Jan Motte und Rainer Ohliger und sie beziehen sich damit auf die identitätsstiftende Komponente von historischer Forschung. Ja, also indem eine Geschichte erzählt wird, wird ihr und ihren Akteuren eine gewisse Relevanz zugesprochen und das versuche ich im Prinzip auch zu tun. Ja, also nicht umsonst habe ich den Titel Ungesehen gewählt, denn diese Frauen, ihre Geschichten und Erfahrungen sind bisher eben noch nicht wahrgenommen worden, auch wenn sie schon seit über 60 Jahren teilweise hier leben und sich hier heimisch fühlen. Und das Spannende, was mir eigentlich auch erst während des Schreibprozesses aufgefallen ist, ist, wie sehr die Frauen selbst ihre eigenen Geschichten eigentlich für gering und nicht erzählenswert erachten. Und ich glaube, dass wir hier schon ein neues Bewusstsein schaffen sollten. Und das ist zumindest meine Hoffnung, dass man Migrantinnen, indem man eben ihre Geschichten erzählt und ihre Existenz überhaupt erst sichtbar macht, dass man ihnen signalisieren kann, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind, in der sie leben und die sie ja auch in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt und mitgestaltet haben.
Vielen Dank, Thaisa Cäsar war das, Autorin des Buches Ungesehen, weibliche Migration in die Bundesrepublik 1960 bis 1990. Bei Wallstein verlegt, Band 9 der Reihe Stadt, Zeit, Geschichte, 168 Seiten, 19 Euro.
Besatzung! Ab sofort übernehme ich das Kommando. Sie haben hier nichts mehr zu befehlen, Blei.
Was versprechen Sie sich eigentlich von dieser Meuterei, Mr. Christian? Sie wissen doch ganz genau, dass das bittere Ende kommt.
Quintel, nimm ihn fest!
Die Meuterei auf der Bounty inspiriert nicht nur Filmemacher und Literaten, sondern auch Historiker. So hat der Bielefelder Geschichtswissenschaftler Simon Füchtenschnieder den legendären Stoff untersucht. Und zwar im Hinblick auf den seefahrthistorischen und wirtschaftlichen Kontext. Und er kommt zu dem Schluss, die Geschichte der Bounty war kein isoliertes Ereignis, sondern Wegbereiter einer frühen Globalisierung, die unsere Welt bis heute prägt. Meuterei im Paradies heißt sein Buch. Untertitel: Die Fahrt der Bounty und die globale Wirtschaft im 18. Jahrhundert. Wolfgang Stehnke hat es für Andruck gelesen.
Die Geschichte von der Meuterei auf der Bounty ist schon oft erzählt und verfilmt worden. Am 28. April 1789 nahmen Teile der Besatzung den Kommandanten William Bligh gefangen und setzten ihn mit 18 Getreuen in einem Beiboot des britischen Dreimasters aus. Mitten im Südpazifik mit nur geringen Vorräten an Nahrung und Trinkwasser. In seinem Bericht notierte Bligh später:
Ich fragte, weshalb man so handle, und ich versuchte auch einige zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Aber alles war vergeblich, und man drohte mir: Schweigt, Herr, oder ihr seid des Todes.
Bligh und seinen Leuten gelang unter unmenschlichen Strapazen eine nautische Meisterleistung. Nach einer Seereise von 48 Tagen und rund 6000 Kilometern erreichten sie die holländische Niederlassung Kupang auf der indonesischen Insel Timor.
Unsere Körper waren nichts als Haut und Knochen, unsere Glieder voller Geschwüre und unsere Kleider nichts als Lumpen.
Aus diesem Stoff hat der Bielefelder Historiker Simon Füchtenschnieder seine Doktorarbeit gemacht und ein sehr informatives und spannendes Sachbuch. Am Beispiel der Reise der Bounty führt der Autor seine Leser zu den Anfängen der Globalisierung, informiert über naturwissenschaftliches Denken in der frühen Neuzeit, über Sklavenhandel und Plantagenwirtschaft, das Leben auf den Schiffen der Royal Navy und die Rolle der Marine bei der Erkundung der Welt. Es ging dem britischen Imperialismus sehr wohl um Herrschaft, Handel und Profit. Hand in Hand damit, aber auch um die Vermehrung des Wissens. Füchtenschnieder zitiert den Naturforscher Robert Boyle, im 17. Jahrhundert Mitbegründer der britischen wissenschaftlichen Gesellschaft Royal Society, mit der Frage:
Wie viele neuartige Pflanzen, reich an medizinischen Kräften, mag wohl die neue Welt für wissbegierige Ärzte aus der alten Welt bereithalten?
Kapitäne wie James Cook oder eben William Bligh hatten auf ihren Reisen ausgebildete Naturkundler an Bord. An den Küsten fremder Länder sammelten sie Proben von Pflanzen, Mineralien und Tieren und dokumentierten die Funde in Zeichnungen und Texten. Adressat waren die königlichen botanischen Gärten in Kew. Ziel des systematischen Transfers von Nutzpflanzen war die Einführung ertragreicher und profitabler Sorten. Füchtenschnieder skizziert die Vorstellungen, die dahinter standen.
Macht über Pflanzen zu haben, war das Kapital, mit dem sich sowohl die Unabhängigkeit als auch die Vormachtstellung einer Nation finanzieren ließ. Mit ihr konnte man die Welt beherrschen.
Die Reise der Bounty von Südengland nach Tahiti ist mit der großen Politik und der Wirtschaft des 18. Jahrhunderts verknüpft. Der Krieg um die Unabhängigkeit der britischen Kolonien in Nordamerika hatte die Nahrungsmittelversorgung der Sklavenarbeiter auf den Plantagen in der Karibik gefährdet, führt der Autor aus. Ersatz sollte nach den Vorstellungen der Society of West Indian Merchants der ertragreiche Brotfruchtbaum liefern, den man von Tahiti in die westindischen Kolonien verpflanzen wollte. Und so schickte die Admiralität im Dezember 1787 William Bligh und seine Mannschaft mit der Bounty auf die Reise, um Setzlinge zu holen. Bligh ist in Literatur und Film als sadistischer Tyrann beschrieben worden, dessen Charakter die Meuterei provozierte. Die Quellen, die der Historiker studiert hat, geben ein derart harsches Urteil nicht her. Schwierig war William Bligh gleichwohl.
Er war ein äußerst pedantischer Kommandant, der Nachlässigkeit und Inkompetenz überhaupt nicht leiden konnte. Gleichzeitig war der Seemann aber aufrichtig um das Wohl seiner Mannschaft besorgt, und er wusste nur zu gut, was es brauchte, damit eine Schiffsmannschaft gut zusammenarbeitete und gesund blieb.
Die Unternehmung, so kritisiert Simon Füchtenschnieder in seinem Buch, wurde von der Royal Navy schlecht vorbereitet. Mit ihren 215 Tonnen war die Bounty zu klein. Für die bei Expeditionen sonst üblichen Marinesoldaten fehlte der Platz. Und der Umbau des ehemaligen Kohlentransporters zur Aufnahme einer großen Menge Pflanzen dauerte zu lange. Viel zu spät im Jahr sei das Schiff ausgelaufen, in Unwetter geraten und konnte wegen widriger Winde Kap Horn nicht umsegeln. Füchtenschnieder berichtet detailreich von der Reise. Nachdem die Bounty Tahiti erreicht hatte, dauerte es 5,5 Monate, bis die Setzlinge so weit gediehen waren, dass sie nach Westindien und England transportiert werden konnten. In dieser Zeit knüpfte die Besatzung enge Kontakte mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel. Im Januar 1789 desertierten 3 Männer vom Schiff. Ein Zeichen, dass die Disziplin sich zu lockern begann. Dann Ende April, die Bounty war wieder auf der Heimfahrt, die Meuterei. Folgt man Füchtenschnieders Darstellung, dann war das Scheitern der Reise aufgrund der schlechten Vorbereitung gewissermaßen programmiert. Zum Vergleich zieht der Historiker Bleys zweite Reise heran mit der Providence und der Assistant, die 2 Jahre später reibungslos verlief. Insgesamt jedoch war der Transfer des Brotfruchtbaums in die Karibik eine kolonialistische Schnapsidee. Die Sklaven, die Früchte essen sollten, verschmähten sie wegen des faden Geschmacks und verfütterten sie an die Schweine. Das und noch viel mehr hat Simon Füchtenschnieder durch seine Recherchen in britischen und australischen Archiven herausgefunden. Ihm ist ein materialreiches Buch gelungen, mit Karten und Illustrationen versehen, gut zu lesen, nicht nur für Historiker.
Das Resümee von Wolfgang Stehnke über Meuterei im Paradies, die Fahrt der Bounty und die globale Wirtschaft im 18. Jahrhundert von Simon Füchtenschnieder. Im Klett-Cotta Verlag erschienen. Die 293 Seiten sind für 25 Euro zu bekommen. Und das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag geht es um das Buch von Salman Rushdie, in dem er sich mit dem Attentat auf ihn auseinandersetzt. Und wir haben ein Buch über die Fluchthelferin Lisa Fitko in der Sendung, die sich nach der NS-Zeit für die amerikanische Friedensbewegung einsetzte. Für heute danke fürs Lauschen. Mein Name ist Katrin Stövesand und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.